willkommen zu Zehnerkarte, der neue Podcast zum King-Georg-Wochenende-Programm. Heute mit mir Dennis Freischlatt, Schriftsteller, Plattensammler und Hobby-DJ.
Hallo Hermes.
Hi Dennis. Ich bin euer Gastgeber Hermes Wilhena. Ich persönlich, wie ihr es in der Zukunft merken wird, oder ich habe keine gute Beziehung zum Mikrofon. Das ist mehr oder weniger entstanden durch die ganze Situation. Und wir versuchen, Musik euch in einer anderen Form näher zu bringen. Die Idee der Zehnerkarte ist, immer zu bestimmten Themen 10 Platten sich auszusuchen und letzten Endes halt das Thema so abzuarbeiten. Dennis Freischlaff, der Schriftsteller ist und 2015 ein Buch über eine Reise durch den USA geschrieben hat, Hymnus, die Suche nach Amerika, erschien im Dumont Verlag im Jahr 2015 bereits erwähnt, hat vor allem damals durch diese Reise durch die USA sich viel an Musik rangehalten. Also ich habe den, oder ist das, habe ich
genau.
Das richtig?
Genau, ja. Also es war natürlich, es geht um die Erkundung der USA, einmal physisch oder geografisch durch eine Reise. Ich habe mir damals einen Van gekauft, dort, wo ich auch drin habe schlafen können, habe den so ein bisschen umgebaut und bin dann damit 3 Monate durch die USA, einmal von der Ostküste nach Kalifornien, ganz, ganz langsam und mit Zeit. Und mein und das Ziel war es eben schon so, wie bei all meinen Büchern, dann auch so die Seele des Landes zu ergründen. Und das ging bei den USA natürlich vor allen Dingen durch das Medium Musik, weil da einfach so alles, was die USA sind, natürlich voll drin steckt.
Ja, das ist, ich glaube, man würde nicht übertreiben, wenn man sagt, die ganze Welt ist eigentlich komplett unter kulturellen Einfluss eigentlich der USA durch die Popkultur allgemein.
Sei es
also durch Jazz, durch Hip-Hop, durch elektronische Musik, House, Techno, Punk.
Glaube ich auch. Noch viel, viel mehr als durch das Fernsehen und Filme und Hollywood.
Auf jeden
garantiert.
Fall. Das glaube ich auch. Und das machen wir dann auch heute hier. Das heißt, wir versuchen in 10 Platten, was es natürlich uns hergibt, aber wir versuchen jetzt mit 10 Platten der Wesen der USA darzustellen, aber es ist schon so, das
so
Thema USA
bisschen,
abzuarbeiten.
Genau.
Also 10 Platten, die für unterschiedlichen Sachen stehen, aber letzten Endes auch so relativ viel gemeinsam haben, finde ich. Also das kommen wir nochmal vielleicht zum Ende dazu. Aber fangen wir erstmal an.
Ich würde sagen, also jeder von uns hat ja 5 Platten, ne? Das ist der,
genau.
Das ist der Deal. Bei so der ersten, die ich jetzt in der Hand habe, da haben wir auch vorher drüber gesprochen. Ich weiß, dass das auch eine Platte, die dir sehr am Herzen liegt oder uns sehr verbindet. Das war auch, also es ist für mich von allen Platten, die da ist, auch so die persönlichste, würde ich sagen, weil diese Platte so für mich diese Zeit repräsentiert, wo ich 2010 nach Köln gekommen bin und eigentlich nur kurz hier sein wollte, einen Sommer lang, und dann wieder zurück nach Indien. Und mittlerweile ist das so, dass ich mir das Leben zwischen Indien und Köln aufteile, und viel davon hat irgendwie mit der Zeit zu tun, wo auch diese Platte sehr prominent war.
Genau, und das ist nämlich kurz das Geschichte. Dennis und ich haben wir dann zu den Zeiten auch zusammen gewohnt.
Sagen, wie die Platte heißt oder einfach?
Ne? Ja, die Platte ist von Eden Abes und das,
ganz genau. Eden Abes oder Eden Abes, wie immer man ihn genau ausspricht. Eden's Island, eine großartige Scheibe, rausgekommen auf dem ebenfalls großartigen Captain High Records, wenn das mal kein toller Name ist. Und eigentlich, ja, das ist eine Schallplatte, die wir beide sehr viel zusammengehört haben.
Richtig.
Und du weißt höchstwahrscheinlich mehr darüber als ich, weil du auch mal eine Hausarbeit oder genau, ne, Hausarbeit war es?
Die Platte war ein wesentlicher Teil von einem Hausarbeiten, den ich vor 5 Jahren ungefähr geschrieben habe. Damals ging es darum, um die Zusammenhänge zwischen der Hippie-Bewegung in den USA und die Reformbewegung in Deutschland Anfang des 20. Jahrhunderts, nämlich zu suchen. Ich glaube, wir können anfangen mit 1948. Damals hatte dann Nat King Cole einen Platz unter den Platz 10 der USA Charts Hits gelandet mit dem Song Nature Boy,
ja,
der auch Eden Arbus damals geschrieben hatte. Die Geschichte ist, Eden Arbus schrieb diesen Song, ging dann irgendwann zu dem Studio, wo Nat King Cole gearbeitet hat oder wo der aufgenommen hat, und bat darum, Nat King Cole diesen Song zu geben. Ich glaube, es gibt aber allerdings mehreren unterschiedlichen Geschichten, wie es zu Nat King Cole der Song kam. Letzten Endes, es ist von Addis geschrieben und Nat King Cole hat 48 gesungen.
Und dann der Song selber, nach ihm die halbe Welt.
Ja, quasi. Der Song also selber würde
jeder, der irgendwo
wahnsinnig war, häufig gecovert.
Ja, von Coltrane.
Also,
man kann
dann David Bowie, nennen. Lady Gaga.
Ja.
Es würde auch in unterschiedlichen Genres, also mal im Jazz, im Disco-Bereich, im Soul-Bereich, im Rock-Bereich, im Indie-Bereich, es ist so ein. Das Spannendste allerdings ist nämlich die Geschichte zu dem Song. Man vermutet, und damals hatte ich auch mit einem Filmmacher und Musikjournalist aus den USA hin und her geschrieben, dass Eden Arbus den Song an William Pester gewidmet hat. Und William Pester war ein deutscher Reformer, der 1908 in die USA gezogen ist, um
um dort eine Militärdiktatur zu richten.
Nein,
um dem damals preußischen Militärdienst zu verweigern. Okay.
Genau, richtig. Ja. Er selber, also William Pester, war ein Reformbeweger, das heißt, der hat sich vegetarisch ernährt, hat auch, das ist auch das lustige Ding, was ist lustig, das ist so ein Ding, was jetzt wieder rauskommt, auch vor allem bei Hippies, der hat auch klassische Medizin zum Teil auch extrem verweigert.
Gab es damals überhaupt so was wie klassische Medizin?
Klar. Ja, also
ich habe das Gefühl, so um 1900 oder 1930, 40, was man sich da, also da hat man ein paar Songs gesungen und sich irgendwie ein paar Pilze im Wald zusammengesucht oder sich Quecksilber.
Das gab in Europa zu dem Zeitpunkt ganz klar schulische Medizin. Ja. Und der war nämlich auch als Reformer ein Verweigerer davon. Der schreibt auch in diesem, ich habe hier ein Buch, Children of the Sun, A Pictorial Anthology from Germany to California 1883 bis 1949. Das ist ein Buch, in dem man auf die Geschichte der Hippie-Bewegung zurückblickt, bis nach Deutschland zurück. Da unter anderem dann schrieb auch, gibt es ein Zitat von William Pester, finde ich eigentlich ganz gut, und das ist nämlich Man was intended to live in a state of nature. All men troubles, sickness, anxieties and discontent comes from a departure from nature. I would advise you to go back to nature.
Mhm.
If you want to be curated.
Cured. Okay.
If you want to be curated.
Oder beides, man kann es sich dann aussuchen. Ja, vielleicht reden die Leute später über.
Give up your extravagant habits, your high-priced hotel life. Quit taking medicine and discharge your doctor.
Yeah.
I have little use for money and I am not bothered by politics or religion as I have no special creed.
Sondern man hat die Sonne und die Freiheit in den Tag hineinzulegen.
Genau, davon handelt ja eigentlich der Song Nature Boy auch, ne? Das ist ja der Wesen des Songs.
Das ist so richtig deutsch, ne? Einfach.
Ja,
Sonne, entspann dich.
Ey. Nee, aber die Reformbewegung, das ist ja eigentlich deutsche Popkultur, wenn man so will. Das war deutsche Popkultur. Natürlich dann eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg und dadurch, dass die Nazis diese ganzen Körperkult für sich eingenommen hatten, war das erstmal total total verpönt wieder, so diese Körperkultur und gesund zu sein aus diesen Stärke heraus. Was man auch vollkommen nachvollziehen kann. Hm. Weil erstmal der Begriff ein bisschen, wiederum in den USA war es halt nicht so, dass wenn auch Deutschen dahin gewandert sind oder deutsche Juden zum Teil auch, die dahin gewandert sind und eigentlich diese, wir würden es jetzt diese Hippie-Art zum Leben gelebt haben. So war nämlich Abes, so war William Pester und diese Clique um Eden Abes, die Nature Boys, die letzten Endes auch sogar im Buch von Kurek On the Road tauchen auch auf. Also da nimmt auch Kurek Bezug, ich habe jetzt genau vergessen, welche Kapitel das war, aber dann erzählt er, wie der durch die Gegenreise und auf einmal blickt er auf einen Nature Boy, der da und da sitzt in Kalifornien. Also das ist es halt so, die waren auch für die Beats, also für die Beatniks auch bereits ein Begriff das von diesen Aussteigern. Wir verweigern, Teil des Systems zu sein. Eden Abbas hat ja auch unter den L von Hollywood gelebt, eine Zeit lang.
Ja, genau. Das ist so die Story, die mir im Kopf ist am meisten von ihm. Ich habe mir ihn halt auch immer als eine Art Pionier vorgestellt, als einen wirklich realen Prediger, der das auch umsetzt, was er predigt. Also nicht einfach nur, weil es gerade im Trend ist oder so eine Flucht ist aus dem normalen Leben, sondern er hat es einfach mit 100% gelebt, wie du schon sagst, unter diesem Hollywood-Schriftzug gelebt, mit seiner Familie, dort Kinder großgezogen. Also das muss man sich mal vorstellen, wenn man Kinder hat, nicht den Schutz von einem Haus zu suchen und jetzt zu sagen, so, jetzt brauche ich aber A, B, C, sondern nein, die Kinder sind gut, die sind aufgehoben, hier bei mir, hier draußen, ne? Die Blumen duften, das ist was Positives, das ist gesund, man ist an der Sonne, wir haben uns, es gibt immer was zu essen und das reicht. Und es gibt nur sehr, sehr wenige Menschen, die das wirklich können, so zu leben. Und vielleicht hat seine Musik auch deswegen so viel Kraft, weil er eben halt da sehr, sehr real ist in dem, was er tut und das sehr, sehr tief in ihm verankert ist.
Ich glaube erstens das, aber auch, ich glaube, das ist das sicherlich auch der Grund für seinen Erfolg, aber auch, dass die amerikanische Gesellschaft an sich so offen ist für Freaks. Es gibt eine riesige, nicht nur Akzeptanz, sondern eine richtige Interesse für Andersdenkende, Anderslebende und Leute, die einfach so ein bisschen aus der Reihe tanzen. Ich meine, du musst ja verstehen, Eden Abbas war auch zu seiner Zeit auch ein popkulturelles Phänomen bereits. Ne? Der tauchte schon in mehreren Magazinen auf dem Cover sogar. Also
wirklich? Ja. Okay.
Also der war...
Siehst du, ich habe mir immer vorgestellt, dass er hinterher erst, hinterher so wirklich über ihn lernt, dass er so wie so ein bisschen so ein Geist ist, dass alle, wenn er mit Nat King Cole da irgendwie ist, dass man weiß, okay, da ist so ein Typ, der arbeitet mit ihm, aber der ständig unter dem Radar sozusagen sich bewegt und praktiziert und arbeitet und
überhaupt nicht. Das ist ja das Interessante dabei, dass er wirklich auch, ich habe jetzt leider vergessen, welches Magazin das da war, aber ein großes Magazin aus den USA von damals. Also der war schon Thema. Auch so der hat auch eine von seinen Freunden aus dieser Nature Boy Bewegung, der Gypsy Boots, der würde sogar schon in den 50er Jahren, hat ein einziges Gypsy Boots.
Gypsy Boots.
Der hatte eine richtige Fernsehsendung gehabt, wo es um Yoga ging. Also der hat im Fernseher Menschen Yoga beigebracht. Das heißt, Eden Abbas hat sich
Gypsy Boots
komplett so herausgezogen, gesagt, ich lebe mein Leben weiter als Hippie und will eigentlich mit diesen ganzen Hollywood-Kram und High Lifestyle nichts zu tun haben. Der starb irgendwann, ich glaube, 2004 oder, nee, 95. Der starb 95 an einem Fahrradunfall und der hat eigentlich sich komplett rausgezogen aus allen. Also der hat das extrem ernst genommen, diesen Lifestyle, den er proklamiert hat. Gypsy Boots wiederum wurde zu ein richtiger, der hat Nahrungsmittel verkauft, die für die Gesundheit waren, etc., etc. Aber das ist zurück zum wesentlichen Thema USA. Ich finde es halt die Interesse der in den USA, der bereits schon existierte. William Pester zum Beispiel, die ganzen Hollywood-Schauspieler sind immer dann dahin gegangen, wo William Pester, der deutsche Reformer, auch gelebt hat und wollten mit denen abhängen, weil den total freaky und fresh fanden. Dass der so ein Outsider, so ein deutscher Outsider war, der mit der in den Mitteln vom Nichts gelebt hat.
Ja, spannend. Das ist eine gute, das ist gerade prima, weil während du das so erzählt hast, habe ich automatisch und unbewusst hier schon die nächste Platte gegriffen, weil mich das, was du gesagt hast, sehr an einen anderen Menschen, an einen anderen Kerl daran erinnert hat, und zwar an Laraji. Die Platte hier, die ich in der Hand habe, heißt Vision Songs, und genauso muss man sich oft vorstellen, wie die Songs sind und wie er ist. Also er ist ein Schwarzer aus den USA, und da finde ich auch diesen Kontext, wenn wir über die USA reden, als Melting Pot und aus diesen ganzen verschiedenen Ländern, Strömungen, Gedankenspiele, Religionen, Philosophien, all das kommt in die USA und wird dort eben in einem wunderschönen Land aufgefangen. Und er...
Und haben wir so gefühlt so mal 100 gemacht und dann haben wir mal so rausgespuckt.
Ja,
es ist so einfach wie so ein Cocktail-Shaker, so, wo alles so reinkommt und dann so...
Ja.
Zack. Genau, zurück. Weil sie aber nur,
und das ist auch immer das Beste, also daran... sehe ich auch immer, wir müssen uns, also die Menschen müssen sich so viel wie möglich anderen Ideen und Konzepten aussetzen, weil es gibt nichts Besseres als seine eigene Weltsicht die ganze Zeit wieder, ich sag mal, torpediert zu bekommen, dass man sich immer wieder neu irgendwie erfinden muss, schon quasi. Eben, weil man jeden Tag Neues sieht und sich mit anderen Gütern, ob die jetzt materiell sind oder immateriell, das ist egal, auseinandersetzen aber muss. Genau. So, schneller.
Nee, aber nur ganz kurz, das finde ich auch das Spannende bei Laraji auch, weil das erschien zum ersten Mal, meine ich auch, nicht auf Platte, sondern auf Tape. Das ist nämlich ein Kassetten, sind Kassettenaufnahmen aus den 80er Jahre, meine ich, wo 70er. Er...
70er Jahren, glaube ich.
Ende 70er. Zu dem Zeitpunkt natürlich dann, wo New Age relativ groß war in den USA. Da gab es so eine große New Age Zeit, wo er auch dazu gehört. Ja. Ne? Also von diese ganzen... Ich glaube, da geht auch viel mit diesen... da gab es diese Guru-Bewegung aus Indien.
Bhagavan.
Genau,
also er ist auch sehr von ihm beeinflusst.
Genau.
Und er macht zum Beispiel diese Lach-Meditation. Ja? Und das, ich habe irgendwann was gelesen von ihm, wo er sagt, das hat er eben auch durch Bhagavan bekommen oder durch seine Jünger. Er hat irgendwann ein Buch gelesen, wo es darum geht, man kann auch quasi sich in Zustände der Meditation begeben durch Lachen. Das kann man trainieren und dann kann man dadurch auch durch das Lachen und die ganz spezifischen Frequenzen diesen Zustand erzeugen und fast schon so einen Transzenszustand, den er auch immer sucht in seiner Art Musik zu machen, weil er geht wirklich raus oder ging früher raus, hat in New York gewohnt und hat sich einfach an die Straßenecke hingesetzt mit seiner Harfe, so eine kleine Harfe dabei oder so eine Zither, und hat einfach angefangen. Ne? Hat sich hingesetzt im Lotus-Sitz und hat so ein bisschen geatmet und dann einfach so ganz leichte, transzendental, ambient Musik gemacht. Und wenn er da saß und gemerkt hat, das funktioniert gerade, ist er da geblieben für Stunden, 4-5 Stunden. Ne? Die Leute gehen vorbei, werfen ihm was hin oder bleiben ein bisschen sitzen. Und dann hört er eine Stimme, die ihm sagt, ey, du gehst jetzt 3 Blocks weiter und gehst in den Park und hockst dich dahin und tust das. Und dann packt er seine Instrumente zusammen und geht dahin und spielt dann dort. Und da kommt ihm dann eine neue Eingebung, ja, die so großartig ist, dass es so sein ganzes Leben beeinflusst und dass er auch nach Hause geht und diesen Song aufnimmt und behält.
Weißt aber du,
es
was ist der wirklich Song, das ist aus der Platte?
Nee. Okay. Also das war jetzt einfach nur ein Beispiel, wie das bei ihm, wie das zustande kommt, das Werk ist bei ihm funktioniert. Einfach tun, sich in diesen ja,
aber ganz kurz zurück zum Thema USA wieder zurückzukommen. Das finde ich halt das Erstaunliche ist, dass es halt in den USA auch Bhagavan war ja ein riesen Superstar. Ja. Also das war ja, es gibt ja auch die Serie bei Netflix zu schauen.
Wild Wild Country.
Wild Wild Country, wo man merkt, das ist ja, der hat einfach in den USA auch eine riesen Followerschaft gefunden, auch in den Bergischen Viertel. Also ich habe dann irgendwann herausgefunden, in den Bergischen Viertel in den 80er Jahren habe ich mal gehört, der Bergische Viertel war orange. Alle waren Bhagavans.
Ja, kann man sich nicht
vorstellen.
Und natürlich
ist es ja auch so, ich glaube, dass es dadurch, dass er in den USA groß war, war der auch woanders auch groß. Also, dass die USA immer so eine, so wie so ein Verstärker eigentlich funktionieren.
Ja.
Also, so dass die letzten Endes halt so diese westliche, diese östliche Philosophie eben und Lebensgefühle so zu sich holen und von dort aus nochmal in die Welt nochmal heraus katapultieren.
Auf jeden Fall. Und er als Nachfahre von Sklaven, sage ich mal, in einem Monstrum wie New York, was irgendwie von weißen Europäern, von Iren und Italienern früher irgendwie hochgezogen und erträumt worden ist, der dann aber seine Songs betitelt, also der halt echt Mantren singt, ne? So wirklich Hare Hare Om Mantren und Krishna-Songs und halt echt einfach so hinduistische klassische Songs, die aus einem ganz, ganz fremden und sehr weit entfernten Orient-Kosmos stammen.
Womit wir eigentlich schon fast bei der nächsten Platte wären, finde ich. Das ist ja, finde ich auch lustig, dass eigentlich hatte ich komplett was anders vor, aber jetzt durch den Thema so Spiritualität, Religion, ändert sich das gerade, finde ich, oder? Also eigentlich hatten wir eine komplett andere Reihenfolge. Wir sind von
Wir hatten sehr, sehr grob eine Reihenfolge festgelegt. Ja, ja. Vielleicht die ersten zwei.
Nee, ich hätte für mich eigentlich gedacht, dass es so eher so mit der Zeit geht, aber egal. Würde ich jetzt dann Abdullah Sami, Piece of Time, rausholen, auch nämlich in New York aufgenommen.
Spiritueller Jazz auch.
Genau, ja. Spiritueller Jazz, beziehungsweise dann spiritueller Jazz ist dann eher das Wort spirituell insofern, dass es, ich finde, spiritueller Jazz, das ist gleichgesetzt mit politischem Jazz auch, weil das ist viel mehr, beim spirituellen Jazz geht auch um so eine Selbst, habe ich den Anlass, es geht um so eine Selbstbestimmung, weißt du, man cuttet sich, man nimmt ganz klaren Cut. Und die Spiritualität ist das, was da rausholt aus den Leiden oder aus diesen, ich weiß gar nicht, wie man auf diesen spirituellen Jazz-Begriff überhaupt kommt. Der ist auf jeden Fall aber auch groß.
Das ist wahrscheinlich auch, weil man einfach Labels auch braucht, um Platten verkaufen zu können. Ja? Also
ja, ich
dieser
weiß,
Drang,
ich weiß
immer
nicht.
Wieder was Neues zu haben, plus dann ja. Es braucht nur einmal einer das Wort zu sagen und es bleibt
ja,
aber hängen.
Da gehen wir
war's.
Wieder vom Thema vorbei.
Ja.
Lass mal kurz im Thema bleiben.
Okay.
Weil das Thema ist USA und dann sind wir jetzt wieder in New York. Wir waren jetzt gerade in New York mittlerweile. Jetzt sind wir in New York mit Abdullah Sami, eigentlich ein Afroamerikaner auch, der dann in den Slum, dem Slum konvertiert ist. Das ist relativ häufig passiert.
Ja.
Zum Zeitpunkt der Bürgerbewegung.
Ja, zu Black Panther Zeiten.
Black Panther Zeiten, ja. So wie Malcolm X und dann Muhammad Ali und da gab es mehrere. Da war nämlich auch Youssef Lateef und die alle haben sich irgendwann konvertieren lassen. Abdullah Sami auch brachte dann diese großartige Jazzplatte. Die ist wirklich, ich finde die phänomenal gut. 78, selbst publiziert, 300 Stück.
Du hast eine von den 300?
Nein, ich habe die kosten mittlerweile über 2000 Euro, die Erstpressung. Die Erstpressung. Die würde 2019 reissued bei Spirit Muse Records aus London.
Ja.
Die Platte ist insofern großartig aus unterschiedlichen Sicht, also aus unterschiedlichen. Erstens, die ist halt so diese klassische Modal-Jazz, den ich persönlich extrem gerne mag. Sie ist so heavy, die ist so deep.
Ja.
Die klingelt auch so deep. Ja. Werden wir auch später noch mit dem Mix hören.
Ach so, ich weiß gar nicht, ich kretsch jetzt hier rein, aber haben wir das überhaupt erwähnt zu Beginn, dass wir diesen Podcast machen, über die Platten reden und dann natürlich auch noch einen Mix aufnehmen,
wo alle
diesen Platten zu hören sind.
Sie werden alle zu hören sein.
Ja. Aber hier Thema New York, auch da denke ich gerade an eine andere Platte, wovon ich weiß, dass du sie dabei hast, und zwar Nora Brown.
Ah, und jetzt ist natürlich ein krasser Cut, weil wir waren jetzt gerade...
Aber eigentlich keiner.
Nee, eigentlich auch keiner.
Ja. Nee. Erzähl mal kurz und dann...
Nora Brown, Cinnamon Tree, die Platte kam...
ist eine wunderschöne Platte, das ist
wunderschön,
meine... Ja. Also ich glaube, wir haben jetzt, was haben wir, März? Das ist meine Lieblingsplatte des letzten... Monats. Ich habe kein Album so viel gehört.
Ich habe die auch in den letzten Wochen zu Hause extrem viel gehört. Es ist weder Jazz, weder, was hatten wir davor?
Jazz hat Ambient, Synthesizer, Hafen, Klänge, Sphärenmusik.
Oder Hippie-Musik oder Folk und Hippie-Musik, sondern es ist eigentlich eine Country- und
Folk. Also
Folk.
So
ist ja eine richtige Folk.
Eigentlich ganz klassisch Banjo, Folk und die alten Volkslieder, die die Iren und Schotten und Engländer, aber auch die Italiener mit rübergebracht haben von den alten auf den neuen Kontinent. Und die
Platte,
dort seit Jahrhunderten immer wieder neu gespielt werden und immer weitergetragen werden.
Würde man die als traditional auch dann bezeichnen?
Klar.
Sind da Traditionals, also die klassische...
Ja.
Allerdings, was so spannend bei dieser Platte ist, ist es nämlich, die erschien 2019 auf Jalopy Records, so eine Edition von 500. Und Nora Brown ist zu diesem Zeitpunkt 16 Jahre alt.
Ja.
16 Jahre alt. Und die Platte ist der Hammer.
Ja. Das ganze
spielt der Banjo,
Mädchen,
die sind zu zweit.
Ist der Wahnsinn.
Sie singt und spielt und ist begleitet von einer zweiten Musikerin, dessen Namen ich jetzt allerdings vergessen habe. Und da sind wir, um das wieder mit dem Thema USA eigentlich zurückzukommen, das ist, auch da geht es so um diesen Melting Pot, weil das, was die macht, wie du schon bereits erwähnt hast, ist alten irischen.
Aber das finde ich spannend bei ihr und das finde ich schade, dass das jetzt in diesem Aufbau nicht möglich ist, da kurz reinzuhören und auch ihre Art zu hören und die Stimme zu hören, das wie gesagt gleich auf dem Mix. Aber sie ist noch so jung und sie ist ein Mädchen, was in Brooklyn
wohnt,
aufwächst, genau. Ja, und ihr ganzes Leben lang dort gewohnt hat. Und sie, auch schon als sie 12 war, 13, sie hat diese uralten Hillbilly-Lieder aus Kentucky, Tennessee, so stark singt sie, als ob sie einmal schon mal komplett durch diese ganze schwere Zeit, durch dieses Leid, die Mühsal, die Schwere, das Neuankommen auf dem neuen Kontinent, da irgendwie... Überleben, den ganzen Struggle, den Drogenmissbrauch, also damals vor allen Dingen Alkohol und einfach dieses schwere Leben, was man hatte, was auch sehr, sehr kurz war. Ne? Es war ein schweres und kurzes Leben und darum gehen diese ganzen Songs. Und dann hast du so ein kleines Mädchen, was einigermaßen wohlbehütet so in New York aufwächst, ja, und plötzlich anfängt.
Na, sie wohnt in so einem
ja, also jetzt nicht, also sie kommt aus keinem Schloss, also sie ist keine Prinzessin.
Sie wohnt in einem ganz normalen Blockhaus.
Ganz normalen Viertel, aber ja klar, also die Eltern hatten zumindest so das Geld und die Möglichkeiten, ihr so einen Lehrer an die Hand zu geben.
Sie hat mit sechs Jahren angefangen, Banjo zu spielen.
Beibringt, ja. Und das ist echt spannend und das kann man sehen, wenn ihr auf YouTube geht. Es gibt super viele Videos von ihr und die sind großartig. Man sieht sie als kleines Kind da spielen und das ist wirklich faszinierend. Aber ja, dass sie, ich weiß noch, ich war bei dir, ja, eines Abends und du meinst zu mir, setz dich hin, mach die Augen zu und sag mir, wie alt diese Frau ist, die das singt. Und dann hast du mir zum ersten Mal die Platte vorgespielt.
Ja.
Und dass ein kleines Mädchen oder eine junge Frau, ne, von 15 Jahren so diese Tiefe und diese Stimmung übertragen kann. Und man kaum merkt, dass sie eigentlich jetzt 15 ist. Sie könnte auch wirklich eine Frau sein von 40 Jahren, die in den Appalachian Trails hockt, in so einer Holzhütte, ja, besoffen, Moonshine trinkend und einfach, das Leben ist hart und alles ist Krankheit und Tod, aber abends nehme ich mein Instrument und meine irgendwie eine Seite, die ich mir mit Nagel und Hammer an den Holzpfosten der Veranda dran geklopft habe und singe.
Schriftsteller.
Und singe und spiele. Und genau dieses Bild und diese Kraft kann einfach dieses Mädchen einfach auch aufgreifen.
Ja.
Und das ist wirklich erstaunlich.
Ja, ich finde die komplette Platte auch, weil auch zu wissen, dass sie in Brooklyn diese Musik macht, die so weit weg ist von all das, wovon sie singt. Das ist.
Ja, eben.
Also, das ist so weit weg davon.
Ja. Und trotzdem, und das ist auch diese Sache, auch nochmal kurz zurückzukommen: Laraji, wenn man nur den rechten Bewusstseinszustand hat, kann man sich, ja, ich sag mal ganz salopp, einklinken in jede Art von Wirklichkeit, die es jemals gab. Und alle Wirklichkeit, die wir greifen können, ist eine menschliche Wirklichkeit. Also jeder Mensch kann das, weil wir alle vom Grundprinzip und vom Grundaufbau eben gleich funktionieren. Ne? Wir haben die gleichen Archetypen, die gleichen Märchen, dieselben physiologischen und psychologischen Voraussetzungen. Das ist alles gleich. Das ist natürlich von Kultur zu Kultur unterschiedlich ausgearbeitet und ausgespielt, aber trotzdem ist das Märchen dann ein klein bisschen anders und das Lied hat einen anderen Namen und einen gleich anderen Ton, aber trotzdem weiß man, das ist dasselbe. Und deswegen kann ein Mensch von Punkt A auf dem Planeten mit Punkt B, mit einem Menschen von Punkt B auf dem Planeten kommunizieren und sich auf einer fundamentalen Ebene austauschen.
Das merkt man bei Folks, also bei Volksmusik allgemein, also bei Folk aus den unterschiedlichsten Ecken der Welt, die alle haben was Gemeinsames.
Ja.
Also du kannst von lateinamerikanischen Folk bis hin zu osteuropäischer Folkmusik durchgehen und die haben diese ganz klare Linie, die alle zusammen verbindet. Also ich rede jetzt nicht von Volksmusik in Sinn.
Derselbe Funke springt da immer über.
Genau, das ist
jeder trägt das gleiche Prinzip vor sich an und dieses Prinzip ist universell wiedererkennbar. Wo wir gerade bei auch eigentlich perfekter Übergang, ich hatte das schon fast im geistigen Bild, als ich vorhin über diese Frau erzählt habe, die da in den Appalachen sitzt und irgendwie auf dem Banjo oder auf
Karen irgendwas Dalton?
Karen Dalton.
Hast du das als Single da?
Eine der Platten, die ich, genau, die ich auch mitgebracht habe, ist jetzt hier erschienen in dem wunderbaren Light in the Attic Label. Ja. Die machen echt einen großartigen Job, um so lange und alt verschollene Lieder und Stücke und Bands so wieder auszugraben und die nochmal auf Platte rauszubringen. Unter anderem diese 7 Inch, und ich muss zugeben, es geht auch darum, bei dieser Platte jetzt hier, dass die von Mark Lanegan, also das Lied von Karen Dalton, Same Old Man, dass das von ihm neu interpretiert wurde. Und ich habe diese Platte schon sehr lange und ich habe es mir noch kein einziges Mal angehört. Ich höre nur die Seite mit Karen Dalton. Wenn man so die Spuren irgendwie lesen könnte, dann ist die eine Seite 50 Mal. Ich
glaube, die meisten Plattensammler kennen das Gefühl, wenn es denn irgendwann so nach 20 Jahren diese Platte besitzt und der Seite B hört und dann denkt sich so, holy shit, das ist ja der Hammer auch.
Ja. Ich habe es noch kein einziges Mal gehört. Weil auch das Original einfach so gut ist, dass ich mir denke, es ist einfach unmöglich, da noch irgendwie was draufzulegen. Es kann nur schlecht sein, so wie ein richtig gutes Buch, wo man dann drin drauf
Covers.
Ich weiß, ich rede ja jetzt auch nur Blödsinn daher, um irgendwas zu sagen.
So, ich glaube, da können wir, dann springe ich direkt weiter, weil zu der nächsten, also Karen Dalton, kurz zu der Person.
Noch ganz kurz, weil auch einfach tragisch, also sie ist auch eine Frau, sehr wertgeschätzt und hochgeschätzt von allen ihren Kollegen und Kolleginnen damals. Also sie kommt aus dieser typischen Greenwich Village Zeit, New York, ne? Diese ganze Folk-Szene. Bob Dylan war mit ihr befreundet, großer Fan von ihr und so. Und es gibt dann eben Menschen, die es schaffen, dann irgendwie mit der Musik Karriere zu machen, einigermaßen gut zu leben. Und es gibt immer die dann eben abstürzen, sozusagen. Und sie ist leider eine von denen, die es nicht geschafft haben, wo jeder weiß, wie großartig sie ist, aber das nie so vollkommen Fahrt aufnimmt. Und dann kommen Drogen mit ins Spiel, dann kommt so eine Armut mit ins Spiel, so eine Verwahrlosung schon fast, und sie stirbt dann eigentlich echt ganz traurig an HIV, ganz alleine in so einem Trailer bei Woodstock, ne, so irgendwo. Und das ist so ihre.
Wann ist sie gestorben Story. Dann? Also irgendwann in den 80ern oder?
Ich glaube in den 90ern, 1994 oder 98, würde ich jetzt behaupten. Okay. Würde ich jetzt genau wissen zu können, ohne jetzt nachgucken
Karen
zu können. Karen Dalton und nochmal ganz kurz ein Satz, und in ihrer Stimme auch eben all die Trauer und Größe des Lebens. Alles Schöne, Gute steckt darin, und auch so ein ganz, ganz endloser Schmerz, der uns auf die Bretter dieser Welt nagelt.
So,
weiter.
Wir werden jetzt bei der nächsten Platte dann.
Die da wäre.
Und an den Label auch bei Light in the Attic gereached, auch jemand, der es auf eine andere Ebene nicht geschafft hat oder beziehungsweise vielleicht dann so Postmortem geschafft hat.
Ja genau, wer weiß. Vielleicht stirbt er jetzt irgendwo zwischen Erde und Mars und ist verantwortlich für alles, was hier auf der Erde passiert, und wir wissen es nur nicht.
Nämlich Sullivan, wie würdest du es?
Jim
Sullivan.
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 UFO. Irgendwann, nee, nicht irgendwann, aber 1975 verschwann. verschwand er in der Wüste und wurde nie wieder gefunden. In der Wüste fand man sein Auto, seine Gitarre und dann seine beiden rausgebrachten Alben bis dahin, nämlich einmal UFO, was 1969 erschienen ist, und dann zwei Jahre später, 1971, kam das self-titled Album Sullivan, Sullivan, Jim Sullivan. was ich so gerne bei diese, also bei der Platte, aber auch vor allem bei der Geschichte mag, es ist halt so diese klassische USA-Geschichte. Es geht um UFOs.
Ja.
Es geht um die Wüste.
Es geht um USA Nummer 1, Number 1, weil es, sowas würde nur in den USA vorkommen und nirgendwo
sonst. Klar, natürlich. Also UFOs sind, natürlich gehen die UFOs in die USA, weil ja. USA der beste Land der Welt ist. Ja. Weil die Amerikaner auch Raum dafür haben. Also Raum meine ich jetzt nicht nur physikalischen Raum.
Wie du schon sagst, für alles freakige,
sie haben
außergewöhnliche Barefoot, nee, wie heißt das nicht, Barefoot, Bigfoot.
Bigfoot.
Sasquatch.
Die haben einfach Raum für all das. Das sind ja die großartigen, und das macht halt diese Popkultur, also das ja. schafft auch Raum für so eine reiche Popkultur, weil sie eben jeden teilnehmen lassen und alles, was außergewöhnlich und freaky ist, gehört halt dazu.
Tell me your story. Das ist das Prinzip. Ne? Du, also deine, dieser Grundsatz ist immer, deine Story ist es wert, gehört zu werden. Ne? Weil es kann sein und hoffentlich ist deine Story unterhaltsam. Das ist das Prinzip. Sag mir irgendwas, was spannend ist, neu, außergewöhnlich und was mich irgendwie packt. Und natürlich sind dann so diese ganzen Wesen, die da auftauchen oder UFOs. Klar, ich finde es spannend. Eine kurze Frage dazu, weil ich mir das auch schon überlegt habe. Glaubst du, der hat das selbst inszeniert, seinen eigenen Tod?
Keine Ahnung. Das ist schwer an deine Spekulation, weil ich kenne auch zu wenig über ihn. Ich habe ein paar Sachen über ihn gelesen und das war anscheinend ein sehr lebensfroher Mann. Also der hatte eine ganz kleine Rolle bei Film mit verdammt, der Film, wie heißt der Film? Wie auch immer. Also
jemanden, der mit dem Computer hier in Nebensitzung googelt.
Der war
Anthony! Ja, komm, Junge, hol den Computer. Nee,
Easy Rider. Der hat bei Easy Rider eine ganz kleine.
Echt?
Ja, der hat bei Easy Rider eine ganz kleine. Der taucht
ja,
auf.
Gut,
der
dann
war
ist
halt
er auf jeden Fall.
Der war mit diesen ganzen Hollywood, mit ein paar Hollywood-Stars befreundet. Der war ein richtiger Lebemann, der Typ. Eigentlich, ja. Ich finde so, dass das so eine Geschichte, der konnte vielleicht bei so einem. Ey, es muss einen Film über ihn geben. Also die Geschichte schreit nach amerikanischen Filme. Also das ist Twin Peaks-Style, also sowas Düsteres, Wüstenmäßiges. Das ist, genau, Jim Sullivan. Ja. Klasse, also finde ich typisch amerikanische Kultur auch, also so Popkultur.
Ja. Wo wir beim Thema Kalifornien sind, falls wir da überhaupt noch sind, ich weiß es gar nicht mehr.
Doch, das ist, genau, da sind wir da.
Gut, ich habe Nummer 3 oder 4, was ich mir noch mitgenommen habe, ist kein einzelnes Album, sondern so das ganze Werk von dem Penrose-Label. Das Penrose-Label ist jetzt erst
relativ
2020, es ist glaube ich erst in der Pandemie, haben die angefangen, diese Platten zu drucken und zwar nur 7-Inch.
Und kurz musikalisch sind wir jetzt ganz woanders.
Wir sind bei
New
Soul,
Soul
eigentlich, ja.
Neo Soul. Soul.
So ein bisschen Funk. Also das Penrose Label ist ein Imprint von Deptone Records, also so ein Sub-Label davon. Deptone macht natürlich viel
Soul.
So.
Neo Soul.
Ja, aber auch viel so in die Funk-Richtung. Also nicht purer Funk, aber so diese funky Soul, so ein bisschen R&B, halt so. Sowas. Und Penrose auf jeden Fall New Soul aus Südkalifornien.
Can I Call You Rose ist ein
großartiges. Und das ist das Ding. Jedes Album von denen, jede
nicht
Platte
Album,
ist Single. Großartig. Nicht Album, sondern jede
Single,
jede 7-Inch ist absolut großartig. Und das ist, ich habe mir bislang jede von denen gekauft,
ja,
die rausgekommen ist.
Ja, die sind extrem teuer. Die sind leider schon viel zu teuer geworden. Innerhalb von kurzer Zeit sind die Preise skyrocket gegangen. Leider.
Aber ich bin normalerweise jetzt wenig so ein Typ, der jetzt so unbedingt so von einem Label sammelt oder so. Die Musik muss einfach gut sein. Na klar, hat man seine Lieblingslabels und weiß, was da erscheint, hat schon seine Qualität und wird man höchstwahrscheinlich mögen und so, aber von Penrose war bisher jede einzelne Erscheinung
sechs
bisher. Und jeder davon ist absolut großartig und ich habe keine Ahnung, welches davon ich gleich spielen werde auf dem Mix. Dann, das muss ich mir noch überlegen. Aber es lohnen sich alle.
Kurz auch, um zurück zum Thema Osana, was auch hier also interessant ist, ist nämlich die Zusammensetzung der Band. Da sind zwei Latinos, also klassische Chicano-Kultur, also die haben auch von der Ästhetik, sowohl von der Typografie, was da auftaucht, die Videoclips, das alles geht in so eine Chicano-
Ja,
also Kultur, es ist Soul, also klassische Chicano-Soul-Kultur zurück, ja. Finde ich. Obwohl der Sänger eigentlich ein Afroamerikaner ist.
Von welcher Band?
Von Can I Call You Rose ist, wie heißt er?
The Sacred Souls.
The Sacred Souls. Ja. Ich finde die so toll, die Platte, beziehungsweise der Single.
Auf jeden Fall. Dann werde ich das gleich für dich spielen, Hermes, großartig. Weil du meine Rose bist. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, ob das einfach Zufall ist, dass gerade diese Bands und diese Soul-Bands, die von da stammen, so aus Südkalifornien, ob da einfach ganz natürlich so dieser Latino-Einfluss mit drin ist oder ob das Label jetzt speziell Bands sucht, die aus diesem, ich sag mal, Latino-Kosmos kommen. Weiß ich gar nicht. Könnte Zufall sein, weil es einfach so ist. Könnte aber auch gemacht sein. Wenn ich so durchgucke.
Ja, ich finde, aber das ist halt.
Die Sinciers, Jason, Joshua, das sind alles von ihm übrigens. Ganz, ganz kurz, wer hier zuhört und eine Empfehlung, die habe ich auch mitgenommen. Jason, Joshua ist auf Penrose, auf einem von dieser 7-Inch mit einem großartigen Titel, La Vida es Fría, sein Album, also ein ganzes Volllängen-Album ist auch rausgekommen und ist auch schwer zu empfehlen auf Mango Hill Records.
Aber kurz zurück zu mir wieder so Anschluss zu dem Thema USA ja, eigentlich.
Nicht, dass
so,
es untergeht, ich wollte es mal gesagt haben.
Was?
Ja, ich wollte nur, weil es mittlerweile so ist, dass er mir so ein bisschen am Herzen liegt. Leute, zieht euch den rein.
Gut, nur immer ganz kurz zurück zum Thema USA zu kommen, wenn wir immer wieder dann. das finde ich halt das Interessanteste, wenn wir die ganze Platte durchgehen. Das ist nämlich auch das so geografische Barrieren, die verschwinden alle in den USA. Das ist wenn wir die Chicano-Kultur in Kalifornien oder LA denken, man konnte eigentlich schon fast denken, LA ist eigentlich so der nördlichste Teil Lateinamerika. So als geografischer Punkt. Oder wenn man dann zurückgeht zu der ganzen neuen Slum-Bewegung, zum Zeit der Bürgerbewegung in den USA, wo auf einmal die ganze Musik von relativ vielen Jazzern wie von Yusef Lateef auf einmal so extrem vom Osten, der spielt mit östlichen Instrumenten. Ab dem Moment, wo er sich konvertieren lässt, das ist ja auch zum einen die Akzeptanz von freakiges Dasein. Es ist desto freakiger, desto interessanter sozusagen, wie im Fall von Eden Abes oder Laraji. Und dann wiederum dieses Melting Pot aus der gesamten Welt. Du hast die Latino-Kultur, du hast den Islam als Religion, der extrem stark repräsentiert ist im Jazzbereich. Dann hast du die ganzen irischen Folksongs, die dann wiederum bei Nora Brown auftauchen.
Das ist einfach großartig.
Das ist, ja, das macht es halt so.
Und bei all dem Übel, was, ne, das ist natürlich, ja, wir reden dann über die USA und meinen eben diese Platten und diese Kunst und das alles. Und gleichzeitig ja, ist halt auch immer dieser Zwiespalt da, weil wir eben auch wissen, dass diese Welt mit sehr viel Kriegen zustande gekommen ist und noch wird teilweise. Also einmal so die USA als Weltdominanz und als Weltpolizei, die überall hingeht und sagt, hey, dein Öl unten in deinem Land, das gehört jetzt mir und ich komme jetzt einfach hin und nehme mir das und all der Schaden, der auf dem ganzen Globus damit
aber auch das Schaden, der Intent
und wir wissen das.
Also auch ein Land, der extrem von Rassismus geprägt ist. Also wo sie nicht nur die Aggressoren nach außen sind, sondern auch ganz klar nach innen extrem, womit wir eigentlich bei der nächsten Platte wären.
Bam!
Nämlich,
als ob wir das alles schon mal geprobt hätten.
Wir haben das die letzten 3 Wochen geprobt, ne Quatsch. Das liegt in einem leckeren Bier.
Ja.
Where Future Unfolds erschien 2019 auf vielleicht mein absolut Lieblings-Jazz-Label zurzeit, International Anthem, Chicago-Label. Man würde sagen, es ist Protest-Jazz, wenn man so will. Es ist eine Protest-Jazz-Platte. Also, die Platte nimmt oder schnibbelt relativ viele Aufnahmen aus der Bürgerbewegung, aus der Civil Rights Bewegung, von unterschiedlichen politischen Aktivisten und Aktivistinnen. Genau.
Aber ganz kurz, also das ist eine Compilation
von
vielen verschiedenen Künstlern?
Nee, das ist ein Album von einem Künstler, nämlich von Damon Locks und seine Ensemble.
Okay.
Also das ist keine Compilation, das ist ein, das ist ein Gesamtwerk.
Spielt nicht auch, wie heißt sie? Angel Beth Davis und so?
Sie spielt auch dabei.
Okay.
Also das ist so dieses Label.
Aber die spielen in seiner Band dann mit.
Genau, da spielt sie in der Band. Das Label ist allgemein, so finde ich, mit das Interessanteste, was an Jazz weltweit passiert, was Avantgarde, Spiritual Jazz, politisches Jazz.
Die verdienen auf jeden Fall gut an dir. Das habe ich in deinem Plattenregal gesehen.
Ja.
Ja. Sagen wir einfach ja.
Ja, ich finde tatsächlich auch alle Veröffentlichungen der letzten 3 Jahre, bei denen waren, obwohl sie auch extrem unterschiedlich sind, ne? Es geht um Jazz, es geht aber auch unterschiedlichen Jazzformen, ganz klar so ein Soul Jazz. Dann geht es um Free Jazz, dann geht es um klassisches Modal Jazz, aber auch dann um, was wäre es dann so? Meditationsmusik? Jazz. Nee, also gar nicht mal Jazz, sondern einfach.
Sphärenklänge.
Sphärenklängen ja, und
Ambient, so ein bisschen.
Ambient ist auch ein Teil davon, obwohl natürlich vor allem Jazz ganz klein im Vordergrund steht, aber Ambient kommt auch immer vor, oder sogar Punk. Das ist ja auch, es ist ja auch ein Label, die relativ befreundet ist mit Punkbands. Also Damon Locks selber, der war in einer Punkband früher, der hat zum Beispiel, kennst du At The Drive-In von damals noch?
Ich kenn's, aber ich hab's,
war so eine Hardcore-Punkband aus El Paso. 2001 hatten diesen, wie hieß die Platte nochmal von 2001? One Arm Caesar. Und der hat nämlich die Cover dafür gestaltet. Also Damon Locks selber ist es halt mit der ganzen Punk-Szene nochmal extrem befreundet.
Ja.
So. Von Damon Locks Black Monument Ensemble, der eigentlich einen starken Bezug zu der Punk-Szene hat, gehen wir zu Punk, damit wir nämlich tatsächlich auch alles, alle Musikrichtungen und Genren durcharbeiten.
Ja, und dann vom Punk gehen wir noch zurück zum Blues danach. Kurz.
Ja, ich glaube, das ist so der Vorspielfeld, Dennis. Und du konntest nämlich nicht daran halten, weil die Platte, die ich jetzt gerade dabei habe, The Cramps, eine Punkband, die einen sehr starken Bezug zum Rockabilly hat. Und da kannst du nämlich dann sagen, dass du zum Blues kommst, nämlich durch Latin Hobbins.
Cramps, okay, das sage ich dann. das sage ich dann gleich.
The Cramps, eine meiner absolut liebsten Punk-Platten, obwohl es jetzt kein klassischen Punk ist, sondern vielmehr so ein ja, ich glaube, die zählen zu diesen Horrorpunk oder Freaky.
Horrorpunk, meine ja, Güte.
Ja, also wie Danzig und also ist alles so ein Ticken.
Splatterpunk?
Nee, ist es. Auf Bier zu trinken, halt's Maul.
Bier ist das kleinste Problem. Das ist leer übrigens. Wolltest
genau.
du nicht rumkaufen? Bist du nicht vorhin in Rewe gegangen, um rumzukaufen?
Dennis, wir müssen uns konzentrieren. Wirklich jetzt halt's Maul und ich lasse das weitermachen. Garbage Man. Das ist nämlich der Song, den ich auf der Platte spielen werde. Das ist großartige Rockabilly-Punk. Was ich auch so gerne mag, das ist nämlich auch wiederum dieses weirde Ding. Deswegen auch so dieses, ja. So, geht zu deiner letzten Platte.
So, damit wir hier zu einem Ende kommen, wo ist sie denn jetzt? Lightning Hopkins. Auch jemand, der mir sehr, sehr besonders am Herzen liegt, weil ich eben auch ein kleines Büchlein über ihn geschrieben habe, als quasi Spin-off zu dem Buch über Amerika, zum Hymnus. Das Buch heißt Burning Bad Gasoline. Das ist auch ein Song von ihm, den er neu und sehr gut interpretiert hat. Aber es geht jetzt darum, um einfach schnell mit ihm abzuschließen mit einem Song, der heißt Bring Me My Shotgun, den wir gleich auf dem Mix hören werden, was vielleicht, wenn ich einen Blues-Song mitnehmen müsste oder wenn jetzt die Aliens mit Jim Sullivan im Gepäck zurückkämen und hier ankämen und sagen, okay, spielt uns den Blues vor, dann könnte man auf jeden Fall dieses Stück spielen, weil es beinhaltet einfach komplett alles, was der Blues hergibt, so eine Lust, so eine sexuelle Lust, diese Armut, das Ankämpfen gegen das Leben, aber auch eben das Glück am Leben zu sein. Bevor ich jetzt hier weiter rumschwafel, lese ich ein ganz kurzes Stück aus dem Büchlein vor. Das Buch ist 2016 erschienen bei T-Books Cologne. Grüße an Tim. Hopkins höchst wässriger Zugriff auf die Realität als metaphysisch zu beschreiben, wäre allerdings zu viel gesagt. Und zwar nicht nur, weil das Wort in diesem Kontext kaum eindeutige Assoziation hervorruft. Das Metaphysische entstände in seinem Fall dadurch, sich allem über das Leben hinausgedachte zu verweigern. Dadurch wird ein Tor ins Leben an sich aufgestoßen, welches selbstredend immer vollkommen anwesend und nah ist. Und doch so fremd anmutet, dass man meinen könnte, man bewege sich gleichzeitig über dieses Leben hinaus auf ein Wissen zu, das unsere Kenntnis übersteigen könnte. Aber vielleicht haben wir nur nicht richtig hingeschaut. Von der Geburt bis zum Tod, vom Leiden müssen bis zur Erlösung, ist es die Erde, die alles bereits ausfüllt und den Menschen nie zur Ruhe kommen lässt. Das Leben klebt an den Menschen und die Menschen an den Tagen, die immer nur ihr eigenes Ende zustande bringen wollen. Lightning und sein Blues wollen von nichts anderem erzählen als von eben diesem Leben. Es ist, wenn überhaupt, eine Kunst des Intraphysischen, die sich gegen sich selbst behaupten muss. Camus schrieb in Licht und Schatten: Es gibt keine Liebe zum Leben ohne Verzweiflung am Leben. Und somit ist es nicht hinnehmbar, dass sich Gott nur in abgesonderten Sphären, nur im Guten und Reinen präsentiert und sonst nirgends aufzutreiben ist. Nein, der Herr, der diese Welt und den Menschen nach seinem Abbilde geschaffen hat, ist für alles Leben verantwortlich. Afrikanische Naturreligionen kennen keinen kartesianischen Dualismus. Sie preisen das Göttliche als Hiersein und Erdenschaft, ohne es nur im verwunschenen Ausblick des Himmels zu vermuten. Wenn wir dem Menschen Lightning Hopkins nun vergebens nahe kommen wollen, müssen wir uns klar machen, dass er zwar ein Geschichtenerzähler von etwas außerhalb ist, das Leben aber nicht bewältigt, durchdringt und letztendlich übersteigt, sondern dass er schlichtweg nie recht angekommen ist auf der Erde, die uns andere angeht. Das scheint mir der entscheidende Punkt zu sein, denn es ist kein Abstand, den Lightning einnimmt. Er entschwebt uns nicht, wie etwas einst Dagewesenes. Er kommt überhaupt nicht erst an. Das Leben, das er kennt und von dem er singt, ist mehr ein Konzentrat aus höchstflüchtigen Eindrücken, Hörensagen und Weissagungen anstatt letzte und passgenaue Realität. Die Art, wie Lightning vom Leben erzählt, verrät deutlich, wie er sich und alles andere in der Welt Auffindbare zu positionieren versucht und an welchen ahnungsreichen Grenzen diese Versuche verlaufen. Obwohl wir nicht mit ihm fühlen, sondern ihm lediglich nachspüren können, wird man sich bei keinem anderen Bluesmann so zu Hause fühlen wie bei ihm. Weit und breit findet sich kein Erzähler und Entertainer, der derart die Geschichtsform seines Volkes weiterträgt und zu den großen Poeten des schwarzen Südens gehört wie die Sterne über der texanischen Wüste. Er weiß nicht, was genau dieses Wissen ist, das er kennt und von dem er erzählen muss. Er wäre unfähig, sich und sein Drumherum genau definieren zu können. Auch weiß er nicht, warum diese Welt zu ihm gehört wie die Beine, die ihn durch selbige tragen. Er weiß nur, dass er davon erzählen muss.
So, und das war Burning Bad Gasoline, erschienen 2016 bei T-Books Verlag.
Ja,
T-Books Verlag. Somit hätten wir tatsächlich alle Musikgenre. Oh nee, wir haben Hip-Hop nicht dabei
gehabt. Das, ah, Moment, ich habe ja noch, ja. Okay, dann diese Platte hatte ich eigentlich noch dabei. Das ist meine Platte Nummer 5. Ich sag's nur schnell, damit wir hier, bevor es untergeht, Nein, also der Rapper namens Nein, wie 9 auf Englisch, der sich den Namen gegeben hat, weil die Nummer 9 einfach seine Glückszahl ist. Ey, Hermes, ich sehe gerade, hast du dein Bierglas auf meinem Buch abgestellt?
Ja, habe ich.
Also, ich glaube, es ist völlig egal.
Puh, das gibt's nicht, ey. Und das Album heißt 9 Lives. Und ja, da hören wir gleich auch noch einen Song davon. Ich habe diese Platte ausgewählt, weil früher, das war zu meiner Jugendzeit, als wir auf dem Dorf in Hessen eben angefangen haben, alle Hip-Hop zu hören und bis nach Gießen mit der Bahn fahren mussten und quer durch Gießen, um zu Downtown Records zu kommen, den einzigen Plattenladen, den es in unserem Universum damals gab. Und so hat die Liebe zum Plattenkaufen und Plattensammeln angefangen. Früher musste man dafür irgendwas tun. Man musste sich einen Tag nehmen, wohin fahren.
Ist ja immer noch so. Du musst immer noch zum Plattenladen fahren.
Ja, ich kenne viele, die das Zeug nur noch online bestellen und nicht mehr im Plattenladen gehen.
Geht was verloren.
Gut, so. Hermes, es war schön, außer dass du das Bier auf mein Buch abgestellt hast.
Und kurz zum Thema USA.
Spaß. Ja, sag.
Nee, einfach, dass wir, also ne, alle Musikrichtungen so relativ schnell abgegrast. Also man hätte über bestimmten Platten noch wesentlich länger erzählt. Also ich finde, man hätte auch allein mit Eden Abes sich über eine Stunde unterhalten können.
Auf jeden
können.
Fall.
Und auch zu der Jen Sullivans Platte, da gibt es noch viel mehr Informationen. Also mit wem er befreundet war, was seine Frau noch alles noch nebenher, also es ist, wie er, was für ein Leben er geführt hat, was seine Frau für einen Job hatte und so weiter und so fort. Aber da sind aber es sind so diese Kuriositäten.
Wo seine Kinder zur Schule gegangen sind.
Das sind so Kuriositäten, die einfach dann verloren gehen. Die man auch einfach nicht so die Zeit hat, dann so zu erzählen. Ja. Ich meine, ich weiß gar nicht, was zum Beispiel bei der Nein-Platte, oder hast du die nur gesucht, weil sie für dich persönlich so gut ist? Oder hat sie eigentlich irgendeinen Wert außer das?
Also zum einen ist sie sehr gut.
Sind sie ganz toll, wenn man erste
Album,
Platte kauft.
Das Album heißt 9 Lives. Ja, das war früher, das war wirklich mit einer der ersten Platte, die auch für mich wirklich Wert hatte, weil ich hatte mir sie gekauft und meine anderen
Kumpels.
Okay,
außer diese persönlichen Wert, ist da irgendwas Spannendes noch?
Hip-Hop der 90er Jahre.
Okay, gut.
Pass auf, ich dachte bei all dem, ne, gerade Jazz, ne? Und allem, was daraus noch folgt, die Entwicklung. Wir dürfen jetzt hier, wenn wir über die USA reden, Hip-Hop, auch wenn wir heutzutage nicht mehr viel Hip-Hop hören, gehört es doch trotzdem auch kulturell
auf jeden Fall
sehr, sehr stark dazu, sozial sehr stark dazu. Und deswegen habe ich diese Platte mitgenommen, weil, weil sie gut ist und...
Weil sie gut ist, gut. Alles klar.
Und das weil es eine schöne persönliche Geschichte dazu gibt, eine romantische Plattensammlergeschichte.
Gut.
Hermes,
da alles hast klar, es. Dann wir machen jetzt, wir werden jetzt den Mix machen. Ihr könnt ihr dann infolgedessen hören. Ihr könnt euch vielleicht auch unsere Gelaber spüren, sparen und direkt den Mix hören.
Genau, das sagen wir nach einer Stunde Podcast. hättet ihr euch alles sparen können, hört euch einfach die Musik an.
Nein, ich finde es grundsätzlich, über die Platten zu sprechen, sind super. Das sind einfach tolle Themen. Dann, danke fürs Zuhören. Und
vielen Dank für die Einladung, Hermes. Hat Spaß gemacht.
Viel Spaß. Schön, dass du da warst, Dennis. Und jetzt wird aufgelegt.